mal live noch besser aussieht auf Bildern, ne? Es gibt ja vielleicht eine Phase im Leben, da ändert sich das auch wieder, aber ja, mein Name ist Viktor Faut, ich bin Pastor der Stadtmission und ein Satz noch, bevor ich starte, ich gebrauche in Predigten das Du. Wir haben einen sehr persönlichen Gott und ich kann mit dem Sie in Predigten wenig anfangen, also daher. Drei Fragen zu Beginn. Wer von euch kommt gebürtig nicht aus Deutschland? Einmal die Hand heben. Okay, das sind so ein paar. Wer von euch ist wenigstens für ein paar Jahre schon einmal von seiner Heimatstadt weggezogen? Ja, sind schon mehr. Und wer von euch träumt davon, einmal auszuwandern? Okay. Also alle, die bei einer dieser Fragen wenigstens einmal ihren Arm gehoben haben, werden mit dem folgenden Thema wahrscheinlich etwas mehr anfangen können. Für die anderen ist es aber nicht weniger wichtig. Denn das Thema der diesjährigen Allianz Gebetswoche lautet, wie wir eben gesehen haben, als Pilger und Fremde unterwegs. Wir werden uns an jedem Abend verschiedene Menschen der Bibel anschauen, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen haben. Und in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich auf einen Bibelvers aufmerksam geworden, der, wie ich finde, sehr schön dieses Unterwegs- und Fremdsein zum Ausdruck bringt. Er steht geschrieben im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Als Pastor bin ich immer wieder in verschiedenen Gemeinden unterwegs, wie heute Morgen, und muss mich auch immer wieder mal vorstellen, etwas zu meiner Person sagen. So kommt es auch immer wieder vor, dass ich dann gefragt werde, wo ich denn herkomme. Was für die meisten vermutlich eine recht simple Frage ist, ist für mich aber gar nicht so einfach zu beantworten. Oft frage ich dann zurück, wie die Frage denn überhaupt gemeint ist. Geht es um den Geburtsort oder den Ort, wo ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugendzeit verbracht habe oder um die letzte Station? Denn geboren und zumindest die ersten Jahre aufgewachsen bin ich in Kasachstan. Aber eigentlich habe ich deutsche Vorfahren, deshalb bin ich dann mit meiner Familie nach Deutschland übergesiedelt. In Herford, Ostwestfalen-Lippe, habe ich meine Schul- und Ausbildungszeit verbracht. Studiert habe ich in Marburg, meine erste Stelle als Pastor hatte ich in Hamburg und jetzt lebe ich in Hanau. Wo komme ich her? Was ist meine Heimat? Schwierig. Kasachstan? Nein. Deutschland? Schon mehr, aber so richtig sagen, wo meine Heimat ist, kann ich nicht. Vielleicht nur so viel. Heimat ist für mich dort, wo meine Frau, wo meine Familie ist. Deshalb finde ich diesen Bibelvers so spannend. Denn wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Das ist eine zukunftsorientierte Aussage. Damit kann ich mich identifizieren. Und dieser Satz, diese Aussage legt uns allen eine vertraute Perspektive nahe. Ein Christ soll sich als eine Art Wanderer oder Pilger verstehen, nicht zu sehr eingewurzelt in die Verhältnisse des Hiesigen und Wirklichen, sondern von einem Streben beseelt, das ihn frei macht und ihn auf die zukünftige Welt Gottes hinzusteuern lässt. Denn Leben heißt Aufbruch, heißt Bewegung. Gleich im ersten Buch der Bibel ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Man hat den Eindruck, da gibt es keine Menschen mit Heimat. Gott ruft Abraham heraus aus seiner Heimat und schickt ihn in ein neues, fremdes Land. Und auch Jesus selbst ruft später seine Jünger heraus aus ihrem alten Leben und fordert sie auf, ihm zu folgen. Sie sollen das Vertraute verlassen und ganz bei ihm sein. Und das ist bis heute so geblieben. Jesus ruft uns heraus aus unseren alten Bindungen, alten Gewohnheiten und fordert uns auf, ihm zu folgen. In ein neues Land, in ein neues Leben, in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft. Leben mit Jesus heißt aufbrechen aus einer Welt, in der wir uns dank IKEA gemütlich eingerichtet haben und auch leben. Das fällt uns heute extrem schwer, denn wir sind so stark auf Sicherheit und Absicherung fixiert, dass wir das Pilgersein, das Aufstehen und Losziehen schon lange verlernt haben. Bei uns ist alles doppelt und dreifach versichert. Das Auto, das Haus, die Zähne, das Kind, die Altersvorsorge, bei Ärzten die Hände, bei Sportlern die Füße und auch das eigene Leben. Man möchte doch gegen alle möglichen Vorfälle abgesichert sein. Doch vergessen wir, dass wir uns dadurch auch oft gegen Gottes Nähe, gegen Glauben und Vertrauen abgesichert haben. Wir haben es verlernt, auf Gott zu hoffen. Kann denn Gott überhaupt noch so etwas von uns fordern, aufzubrechen und ihm zu folgen, dorthin, wo er uns haben will? Doch Glaube ist immer dynamisch. Glaube bedeutet immer, im Vertrauen auf Gott loszugehen, Altes und Bekanntes zu verlassen. Und manchmal ist es besser, aufzustehen und loszugehen, wenn es einfacher wäre, sitzen zu bleiben. Manchmal musst du dich von deiner sicheren Position wegbewegen, um dich deiner Bestimmung zuzubewegen. Vielleicht ruft Gott dich schon lange heraus und will dich an einem Ort haben, wo du ihn besser ehren kannst. Dann handle wie Abraham und mach dich auf den Weg. Denn Abraham sagte nicht, ich habe das Haus fast abbezahlt, ich mag meine Straße und auch die Leute so gern, ich habe hier ein Lieblingsrestaurant und endlich einen guten Friseur und Hausarzt gefunden. Nein, Abraham packte seine Sachen und ging los. Manchmal ist es eben besser zu gehen, wenn es einfacher wäre zu bleiben. Das heißt für alle möglichen Lebenssituationen. Denn du wirst sonst nie erfahren, welchen Segen du verpasst, wenn du nicht losgehst, wenn du bleibst und tust, was du schon immer tatst. Als die ersten Christen, genauer gesagt, die Gemeinde in Jerusalem verfolgt wurde, da zerstreuten sich ihre Mitglieder in der ganzen Gegend. Mit welchem Ergebnis? Überall entstanden neue Gemeinden. Die Weltmission begann. Sie erfuhren einen unglaublichen Segen Gottes, indem sie ihre vertraute Umgebung verlassen und sich im Vertrauen auf Jesus auf dem Weg in die Fremde gemacht haben. Deswegen ist auch eines der gefährlichsten Dinge für einen selbst, wie für die Gemeinde, Gemütlichkeit. Deswegen finde ich es toll, wenn ihr, wie du Manfred sagst, in die Stadt geht und fragt, was können wir tun? Das ist so ein Aufbruch. Denn Gemütlichkeit ist das Schlimmste für uns Christen, eine große Gefahr. Diese Phase, in der so alles richtig läuft, in der die Veranstaltungen geregelt und die Programme nett sind und alles irgendwie so harmlos ist. Nichts da ist, was mich auffühlt und herausfordert, in meinem Leben Dinge anzupacken, mit Gottes Kraft, mit seinem Geist. Die Phase, in der sich alle noch freuen, wenn jemand zum Glauben kommt, aber niemand mehr weint, wenn keiner zum Glauben kommt. Doch in Vers 13, dem direkten Vers vor unserem Predigttext, fordert uns der Schreiber auf, aufzustehen, hinauszugehen und Jesus nachzueifern, statt ihn nur gut zu finden. Er sagt, lasst uns daher zu ihm hinausgehen vor das Lager, wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Die Jesus zu tragen hatte. Jesus will keine Fans, die ihm vom Straßenrand oder der Tribüne zujubeln. Er will Nachfolger, die das Kreuz auf sich nehmen, in seine Fußstapfen treten. Das geht weit über die eigene Wohlfühlzone hinaus. Denn das Leben mit Jesus hat ganz viel mit Opferbereitschaft zu tun. Jetzt verbinden wir Opfer meist mit Geld, mit Spenden und Kollekte. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Opfer können sehr unterschiedlich sein. Und was für mich ein echtes Opfer ist, muss für den anderen nicht zwangsläufig auch ein Opfer sein. Wenn du zum Beispiel eher materiell veranlagt bist, viel über das Geld nachdenkst und jeden Abend die Scheine zählst und auf das Konto blickst, immer denkst auch zu wenig zu haben, dann wäre das richtige Opfer, mehr zu geben. Gegen den Verstand, um dir bewusster zu sein, wie Gott für dich sorgt. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du gar nicht am Geld hängst, vielleicht weil du eh genug hast und dir da keine Sorgen machen musst, aber du verlierst dich zu sehr in anderen Dingen, wie im Beruf oder in der Freizeitgestaltung, sodass du nur noch kaum Zeit für Gott und den Dienst in seinem Reich hast, dann wäre Zeit das richtige Opfer. Versteht ihr mich? Nachfolge, das Leben mit Jesus geht über die eigene Wohlfühlzone hinaus. Es ist absolut antigemütlich. Das fordert heraus. Es fordert uns alle heraus, ob alt oder jung. Wer sagt denn, dass dein geistliches Leben dahin plätschern muss, nur weil du vielleicht etwas in die Jahre gekommen bist und nicht mehr so beweglich bist. Jesus fordert uns heraus, ihm als Pilger und Fremde zu folgen, dem, der sich selbst als Obdachloser bezeichnet hat, weil er ständig unterwegs war, um das Reich Gottes zu verkündigen, weil es seine Sendung war. Der keinen Besitz um sich gehäuft hat, sondern seinem Vater im Himmel ganz und gar vertraut hat. Der für die starb, die über ihn lachten, seinen Weg zu gehen, dem zu folgen, der alles für uns aufgegeben hat. Das ist ungemütlich. Das nimmt uns ganz viel Sicherheit. Und das können wir nur, wenn wir von Jesus angesteckt sind. Wenn wir das Ziel vor Augen haben, die zukünftige Stadt. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir nur Pilger und Fremde auf der Durchreise sind. Dass unser Leben hier auf dieser Erde endlich ist und wir uns nicht zu sehr einzurichten brauchen. Nur so, wie wenn man auf der Durchreise ist. Wie der Mönch, von dem ich vor kurzem las, der einen Touristen im Kloster empfangen und ihm alles zeigte, zum Schluss auch die Mönchszellen. Eine davon sollte dem Gast als Schlafquartier dienen. Alle waren aber sehr spartanisch eingerichtet. Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist sollte nun wählen, in welcher er die Nacht verbringen wollte. Er betrachtete die Zellen und fragte dann ratlos, ja und wo sind alle ihre Möbel? Wo sind denn ihre, entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast, ich bin ja nur auf der Durchreise. Da lächelte der Mönch und antwortete, wir auch. Nachfolger Jesu sind Menschen, die unterwegs sind, die sich von Jesus in Bewegung setzen lassen, und deren letztes Ziel nicht in dieser Welt ist. Paulus bringt das sehr schön zum Ausdruck, wenn er in Philipper 3, Vers 12 bis 14 Folgendes schreibt. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin. Aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ja auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Christus Jesus berufen hat. Paulus vergleicht das Leben eines Christen mit dem eines Sportlers. Und er sagt, das ist ein ständiges Ausstrecken nach dem Ziel. Eine Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Paulus sagt, ich habe ein Lebensziel. Dieses Lebensziel besteht darin, dass ich den Siegespreis in Gottes Herrlichkeit gewinne. Dort bei Gott, dann, wenn ich einmal bei ihm sein werde, möchte ich aus seinen Händen den Pokal entgegennehmen. Dann möchte ich auf dem Siegertreppchen stehen und sagen können, ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe das Rennen, das Leben heißt, gewonnen. Ich bin nicht an Gottes Ziel vorbeigeschossen. Wer Jesus folgt, ist immer in Bewegung, denn er ist ein Pilger und Fremder. Ich las vor einer Weile einen interessanten Artikel von Andrew Walls. Es ist ein britischer Kirchengeschichts- und Missionswissenschaftler. Er schreibt darin, dass die meisten Weltreligionen ihr geografisches Zentrum heute noch dort haben, wo sie auch einmal begonnen haben. Der Islam begann zum Beispiel in Mekka, Arabien. Und heute noch ist der Nahe Osten sein Zentrum. Der Buddhismus begann in Ostasien und sein Zentrum liegt heute noch dort. Beim Hinduismus in Indien ist es genauso. Die einzige Ausnahme ist das Christentum. Sein Zentrum ist im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandert. Entstanden ist es in Jerusalem, doch schon bald schloss sich im hellenistischen Heiden in solchen Mengen an, dass das Zentrum des neuen Glaubens sich nach Alexandria, Nordafrika und Rom verschob, wo es auch mehrere Jahrhunderte blieb. Dann kam die nächste Welle. Franken, Angelsachsen, Kelten und andere Stämme aus dem Norden wurden Christen, sodass sich das Zentrum des Christentums aus dem Mittelmeerraum nach Westen und Mitteleuropa bewegte. Inzwischen erleben wir die nächste Verschiebung, schreibt er. Das Christentum ist bei uns in Europa im 20. Jahrhundert eher zurückgegangen. Während in Lateinamerika, Asien und Afrika seine Wachstumsrate bis zu 10-mal höher als die der Bevölkerungswachstum ist. Interessant fand ich den Grund, den Andrew Walls für die immer wiederkehrende Verschiebung anführt. Er schreibt, beim Kreuz Jesu geht es darum, Macht abzugeben, sich zu verströmen, zu dienen. Aber dort, wo sich das Christentum längere Zeit in einer Position des Wohlstandes, der Macht und des Reichtums befunden hat, wurde oft die radikale Botschaft von der Sünde, der Gnade und dem Kreuz verändert oder ist komplett verloren gegangen. Das Christentum, schreibt er, verfällt dann zu einer gutbürgerlichen Religion der anständigen Leute. Zum Schluss schläft es ein und sein Zentrum verlagert sich woanders hin. Jesus bewegt sich also immer weg von dort, wo man es sich zu gemütlich gemacht hat, wo man Macht und Geld in den Mittelpunkt stellt. Seine Macht bewegt sich immer dahin, wo man sie wegschenkt, wie er es getan hat. Hier ist also die größte Gefahr, wenn wir aus dem Blick verlieren, wo in Wahrheit unsere Heimat ist. Wenn wir es verlernen, uns von Gott in Bewegung setzen zu lassen, wenn wir das Kreuz Jesu zur Seite schieben, wenn wir aus einer lebendigen und aufregenden Beziehung zu Gott, die für Vertrauen, Liebe, Aufbruch und Risikobereitschaft steht, eine gutbürgerliche Religion machen, die nicht mehr ist als Humanismus. Wenn wir statt das Feuer zu schüren, nur noch die Asche warm halten. Wenn wir unser Zelt, unsere Hütte, wie Paulus unser Leben beschreibt, zu heimisch einrichten. Genau deshalb müssen wir daran erinnert werden, dass wir Pilger und Fremde auf dem Weg sind. Als Christen haben wir eine Perspektive, ein Ziel, das über diese vorfindliche Welt hinausgeht. Für mich liegt darin etwas ungemein Befreiendes. Es zeigt mir, dass ich eine Hoffnung habe, die über mein Lebensende hinausgeht. Es befreit mich von dem Zwang, hier und jetzt alles erleben und mitnehmen zu müssen, alles auskosten zu wollen, koste es, was es wolle. Denn das hier und jetzt ist nicht das Ziel unserer Reise. So schön es hier auch sein mag, das ist lange noch nicht alles. Deswegen brauchen wir es hier nicht möglichst bequem haben, weil die ganze Fülle noch auf uns wartet. Und deshalb ist es auch in Ordnung, wenn du dich, wie ich, immer wieder mal heimatlos fühlst und du vielleicht auch keine wirkliche Heimat hast, weil deine wirkliche Heimat bei Jesus im Himmel ist. Und lest euch einmal durch, wie fasziniert Jesus im Neuen Testament von dieser Heimat, diesem Himmel redet. Er will uns damit für unser Leben im Hier und Jetzt neu begeistern. Er will uns nicht einfach nur vertrösten auf irgendwas. Er will uns für das Leben im Hier und Jetzt begeistern. Dass wir neu bereit werden, für ihn aufzubrechen in das Unbekannte. Und ich wünsche jedem von uns, dass wir uns von Jesus neu motivieren und in Bewegung setzen lassen. Gerade dann, wenn es darum geht, Dinge im eigenen Leben zu verändern. Dass wir nicht fragen, was ist der bequemste und einfachste Weg, sondern auf welchem Weg kann ich Jesus am besten dienen. Dass wir nicht jammern, was wir unterwegs vielleicht verlieren, sondern anfangen, vom Himmel zu schwärmen. Davon, dass das Schönste noch vor uns liegt. So möchte ich zum Schluss einen Mann aus der Bibel nennen, der für mich zu einem Beispiel für all dies geworden ist, für Mut, für Aufbruch, für geistliche Lebendigkeit und Beweglichkeit. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Mann, der sofort einem ins Auge springt, aber ich finde ihn sehr spannend. Es ist Kaleb. Kaleb. Er gehörte zu den 12 Kundschaftern, die das verheißene Land ausspioniert hatten. Und er war mit Josua der Einzige, der Gott vertraute und bereit war, das Land einzunehmen. Nun ist er aber älter geworden. Er hat 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich. Und Josua ist dabei, das verheißene Land unter den Stämmen und Familien Israels aufzuteilen. Er ist mit Josua so ziemlich der Einzige, der richtig alt ist im Volk. Und als Kaleb und Josua miteinander über Kalebs Erbteil im neuen Land reden, sagt Kaleb zu Josua Folgendes. Und jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, kriege ich Gänsehaut. Kaleb sagt: Siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage. Denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Boah, spannend. Er bittet nicht um das Flachland. Er bittet nicht um die offenen Dörfer, wo er ganz einfach durchmarschieren kann, sondern er will das Gebirge, feste Städte, wo die Anakiter leben, die Riesen sind. Er will die größte Herausforderung. Kaleb hat nichts an seiner geistlichen Beweglichkeit und der Bereitschaft, für Gott aufzubrechen, eingebüßt. Er hat das Ziel immer noch klar vor Augen. Er hat sein Leben für Gott eingesetzt, ohne seine Kraft zu verlieren. So will er jetzt mit seinen 85 Jahren die härteste Herausforderung, die es gibt. Er will den schwierigen Boden, die Städte mit Mauern, Menschen, die Riesen sind. Dieser Mann ist ein echtes Vorbild an Ausdauer im Glauben, an Treue und Liebe zu Gott, an geistlicher Wachheit, an Bereitschaft, sich für Gottes Sache zu investieren. Kaleb war 85 Jahre alt. Auch wenn er sagt, dass er immer noch so frisch und kräftig ist wie damals, war er vielleicht körperlich, doch hat er da hier und da was eingebüßt. Aber innerlich war er hellwach und dabei. Er hat das Endziel, das verheißene Land, niemals aus dem Blick verloren. Bleiben auch wir so lebendig und lassen auch wir uns immer wieder so von Gott in Bewegung setzen. Denn wir haben hier sowieso keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern nach der zukünftigen Stadt suchen wir. Richten wir es uns also nicht allzu gemütlich ein. Amen.